Moin moin, servus und herzlich willkommen hier aus Rot. Heute ist nicht Dienstag, sondern Montag, der 6. Juli 2026. Es ist wieder Zeit für Carbon Lactat, für eine Sonderausgabe, denn wir sitzen hier vor der Anmeldeschlange, wie man sieht im Hintergrund, zur Challenge Rot 2027.
Ja.
Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Ich glaube, man hört es unseren Stimmen an, dass der Tag gestern intensiv war.
Ja, absolut. Und es sind ja intensive Rennwochen gewesen jetzt. Und ja, es war natürlich gestern ein Riesentag für den Sport. Sowohl bei den Profis als auch bei den Age-Groupern natürlich, die hier einen richtig guten Tag hatten.
Ja, und wir auch.
Kann man durchaus sagen. Es war ein großartiger Triathlon-Tag. Wir waren ja so ein bisschen gebeutelt von den letzten Wochen. Immer ist was passiert. Gestern ist mal alles glatt gegangen. Es hat einmal kurz geregnet. Das war eine schöne Erfrischung, fand ich.
Ja, aber das war ja nicht der Rede wert. Da haben wir wirklich gedacht, so ja, okay, das passt schon so. Nee, es ist wirklich alles glatt gegangen. Und auch waren noch ein paar überraschende Dinge dabei. Beide Rennen, sowohl der Männer als der Frauen, waren spannend. Das können wir gleich mal auseinandernehmen.
Das nehmen wir gleich auseinander. Jetzt haben wir hier die große Anmeldeschlange, da wird auch mit schwerem Gerät gefahren, abgebaut. Ich war so ein bisschen baff, als ich schon im Vorfeld gesehen habe, wie früh die hier angefangen haben aufzubauen. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, das hier zurückzubauen. Also Triathlon in Rot ist nicht nur ein Tag im Jahr, das ist eine ganze Weile, dass der ganze Landkreis hier, wie wir immer gehört haben, in Anspruch genommen wird.
Ja, absolut. Und gerade hier auf dem Gelände natürlich ist wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahren. Das ist wirklich viel mehr als nur noch das Rahmenprogramm eines Rennens, sondern tatsächlich wirklich, ich würde sagen, die größte Triathlon-Messe der Welt.
Das kann man wohl so sagen. Ich habe es nicht alles geschafft, obwohl ich Donnerstag, Freitag, Samstag 3 Tage komplett auf dieser Messe war, mit jedem zu reden, mir alles anzuschauen. Das ist wirklich gigantisch.
Absolut.
Und es wurde auch immer voller. Ja. Man kam auch nicht mehr so schnell voran. Ja. Das liegt auch an euch. Also vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, die wir von euch bekommen haben, für die vielen Selfies, die wir mit euch machen durften. Ich hoffe, man lässt uns jetzt ein bisschen in Ruhe hier talken, denn es gibt eine ganze Menge zu besprechen. Bevor wir damit loslegen, machen wir, glaube ich, mal einen ersten Werbeblock. Du musst jetzt das Geräusch dazu machen. Dum, 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 dum. Denn wer jetzt hier in der Schlange steht und nächstes Jahr richtig schnell auf diesen Strecken unterwegs sein will, für den haben wir ein kleines Angebot. Richtig schnell sein bei diesen Strecken bedeutet, man ist aerodynamisch richtig unterwegs. Wir haben ganz viel heißen Scheiß gesehen. Du warst wieder in der Wechselzone. Und jetzt habe ich natürlich ein paar technische Details, die muss ich euch vorlesen. Von daher erlaubt mir, dass ich mein Handy aus der Hand nehme. Denn unser Partner dieser Episode ist wieder Erix aus dem Norden, wo wir nachher wieder hinfahren. Aus dem kühlen Norden.
Ja?
Ich finde es jetzt hier angenehm.
Auf jeden Fall.
Ja, die sitzen nämlich bei uns im Norden und haben verschiedene Carbon-Teile im Angebot. Und ich habe auch schon Leuten hören, dass man die demnächst auch noch besser sehen und anfassen kann. Dazu zu gegebener Zeit mehr. Aktuell ist das Ganze in Ellerau im Norden Hamburgs in Handarbeit zusammengebaut und auch da zu besichtigen. Das liegt in Schleswig-Holstein und besonders spannend für euch, wenn ihr jetzt unterwegs seid in dieser Saison oder in den nächsten, sind die überarbeiteten Scheibenräder Frisbee. Frisbee fliegt gut.
Absolut, fliegt super. Auch hier gesehen in der Wechselzone, lackiert sogar. Könnt ihr alles gucken in unserem Wechselzonenfilm. Da ist auch ein bisschen Erix dabei.
Ja, da ist ein bisschen was dabei. Erix hat sein Produktionsverfahren optimiert und konnte dadurch nochmal Gewicht sparen. Ja, das High-End-Modell, die Frisbee Ultra mit der DT180-Narbe, bringt gerade einmal 920 Gramm auf die Waage. So viel kann man gar nicht selber abnehmen, um leichter zu werden im Gesamt-Setup. Und die reguläre Frisbee mit der DT350, die wiegt 1050 Gramm. Und wer es etwas klassischer gerne hätte, der hat auch spezielle Lösungen für Scheibenräder für 27,5 Zoll. Die gibt es für kleine Triathlon-Bikes, wie das Canyon Speedmax in Größe XS. Oder es gibt auch noch Varianten für Felgenbremsen. Und ganz neu ist die ultraleichte Aero WTS-Serie. Die kommt ab sofort auch mit einer 80 mm hohen Felge daher. Aufgebaut mit einer DT Swiss 240. Im exklusiven anthrazitfarbenen Design und mit den leichtesten DT Swiss Messerspeichen am Markt. Das Gesamtgewicht da 1649 Gramm und maximale Aerodynamik. Ja, wer da noch individuell unterwegs sein möchte, der kann auch designerisch eingreifen und sich sein Laufrad komplett konfigurieren mit verschiedenen Narbenspeichen und Setups im Online-Konfigurator. Und wer sich das mal anschauen will mit dem Online-Konfigurator und auf der Website mit dem Code LACTAT50, gibt es aktuell 50 Euro Rabatt auf das gesamte Carbon-Sortiment von Erix, zu finden unter erix.de. Erix schreibt sich AERYCS. Und das Ganze findet ihr natürlich sowohl im Video, wo ihr diesen Podcast sehen könnt, als auch im Podcast-Kanal in den Shownotes.
So ist es.
Und zudem, so ist es, fehlt noch das...
Bam, 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 bam.
Ja, wir reden über das, was viele von denen hier sitzen, nächstes Jahr erleben werden. Denn ich glaube, die, die hier vorne sitzen, die waren gestern nicht im Rennen. Dafür saßen sie zu früh hier.
Ich würde hier nichts ausschließen. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere einfach hier seinen Liegestuhl, sich den hier hingestellt hat und gesagt hat, so, ich schlafe jetzt hier bis morgen früh, ihr gebt mir Bescheid, ne? Alles klar, ciao.
Ja, dieses Rot war groß, das haben wir schon die ganze Woche gespürt und es war ein großer Anblick, als wir gestern Morgen zum Kanal kamen, in aller Frühe, kurz nach fünf und gesehen haben, die ganze Gegenseite ist voll, rund um die Wechselzone stehen Menschen, Menschen, Menschen. Also ich habe noch nie ein so volles Rot erlebt und wahrscheinlich noch nie, außer vielleicht bei den Olympischen Spielen, eine so große Begeisterung an den Strecken wie hier.
Das kann man sagen. Also tatsächlich ist es überall auf der Strecke. Du hast den Schwimmstart schon angesprochen, auch wenn man sich die Fotos anguckt. Man sieht wirklich, der ganze Hang hoch ist einfach teilweise voll gewesen und es geht weiter rein, als man gedacht hat. Der Solaraberg war pickepacke voll und auch da vor allen Dingen richtig lang hoch. Das sieht man, hat man dann bei den Durchfahrtsbildern gesehen. Letztendlich hat es gesagt, es hört überhaupt gar nicht wieder auf. Normalerweise kennt man oben dann dünn sich das so ein bisschen aus, aber das war gestern nicht der Fall. Und Christian Blumenfeld hat danach gesagt, er war natürlich als Rot-Rookie total geflasht davon und hat gesagt, man war quasi froh, irgendwann, wenn man ganz oben angekommen war, dass es langsam mal wieder ein bisschen ruhiger wurde und es einem nicht mehr so in den Ohren klingelt.
Ja, ich habe noch das Video gesehen von der Durchfahrt von Felix Weichshofer, der sein Handy draußen hatte. Solaraberg, der fing viel früher an, hört viel später auf und rundherum war es dicht.
Das war Wahnsinn.
Ja, und diese Menschen waren da, das hat man früher als Frodeno-Effekt hier in Rot bezeichnet, die waren da, ich glaube auch wegen Christian Blumenfeld. Der Norweger hat zum ersten Mal gesagt, ich starte in Rot und ich möchte den Rekord brechen und daraufhin hat Sam Laidlaw gesagt, ich möchte Christian Blumenfeld brechen.
Ja, also da war natürlich war Vorgeplänkel, das gehört ja auch dazu. Die beiden verstehen das natürlich auch fantastisch. Also jetzt sind wir ja mitten im Rennen quasi, sich liebevoll zu pushen. Also auch dann, es ist nicht natürlich immer nicht alles ernst gemeint, aber man kann natürlich trotzdem versuchen, in den Kopf des Gegners so ein bisschen zu kommen. Mhm. Und aber wie gesagt, alles auf einer Ebene, die sehr, sehr gesund ist und nicht irgendwas mit wirklich echtem Psychokrieg zu tun hat, wo dann der eine oder andere auch was mit zu tun hat. Die können das beide sehr gut verkraften, wenn der andere ein bisschen frotzelt.
Ganz genau, ganz genau. Das war auch lustig dann bei der Pressekonferenz. Also wir hatten alle sehr viel Spaß. Ich glaube, den Spaß hat ein bisschen das Wetter verdorben, nur in der Form, dass der eine oder andere gestern gesagt hat, ich wäre vielleicht doch gerne mit dem Neoprenanzug geschwommen. Für die Profis war das klar, aber Peter Schleusenwert hat es dies ja nicht hinbekommen, den Kanal runterzukühlen. Alle ohne Neoprenanzug, aber ich glaube, das war für, ist gerade auf dieser Strecke, wir haben uns heute beim Frühstück noch drüber unterhalten, kein großes Hindernis, kein großes Sicherheitsrisiko, man ist immer sofort da, wo man stehen kann und es ist trotzdem schnell.
Ja klar, ich meine, dafür wird natürlich auch hier alles getan. Erstmal von der Anlage des Kanals natürlich sowieso. Es gibt eine Mittellinie und es schwimmt ein Kanu, vielleicht 2 Meter vor der Führungsgruppe. Also ich meine, einfacher geht's nicht. Also wirklich, da einfach dranbleiben, fertig.
Dranbleiben, fertig. Ja, dranbleiben konnten nicht alle an der absoluten Spitze. Bei den Frauen war das klar. Die Geschichte des Schwimmens begann so, wie sie immer beginnt. Lucy Schalt schwimmt vorweg und ist dann alleine auf weiter Flur.
Ja, absolut beeindruckend zu sehen. Schon wirklich nach wenigen Metern, kann man sagen, nach 10 Metern oder so, war sie einfach schon einfach vorne, sichtbar vorne. Und hat das gleich angeführt. Also es ist wirklich auch, sie überlässt auch nichts dem Zufall. Es gibt offensichtlich niemanden, der so schnell und auch so gezielt und konsequent das angehen kann und auch nicht will.
Ja.
Ne? Aber das ist einfach so. Ja, das ist aber doch eine schöne Geschichte.
Das ist einfach so. Bei den Männern etwas anders. Auch da hat sich das Feld ein bisschen separiert, aber niemand ist alleine weggeschwommen. Ich fand es ganz eindrucksvoll. Es gab eine gute Führungswechselarbeit und das war dann auch direkt auf der Gegengerade. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, als die Schwimmer vorbeikamen an der Wechselzone, wo es dann noch 800 Meter sind. Da gab es einen sehr lässigen Führungswechsel. Der Führende, ich weiß nicht, wer es in dem Moment war, der drehte sich auf einmal auf den Rücken. Ich glaube, es war Sam Laidlaw.
Nee, ich meine, es war Rico Bogen. Aber,
ja. Und die orange Badekappe war es. Und der drehte sich dann auf den Rücken, zog ein paar Züge Rücken und guckte seiner Konkurrenz ins Gesicht und hat dann, ich glaube, dann in dem Fall Laidlaw die Führungsarbeit überlassen. Laidlaw, Schomburg, Bogen.
Genau, das waren letztendlich die, die man dann auch beim Radfahren tatsächlich ja auch dann vorne gesehen hat. Und es war natürlich die erwartbare Taktik. Also es war, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass dieses Rennen eigentlich von der Vorhersage, wie es sich im Großen und Ganzen entwickeln würde. Jetzt sind wir mal bei den Männern. schon so war, dass man wirklich auch vorhersagen konnte, es wird allerhöchster Wahrscheinlichkeit diese Gruppe geben, die dann eben auch zusammenarbeiten kann, um das Rennen wahnsinnig schnell zu machen, um die Lücke so groß zu machen, dass es am Ende reichen kann.
Dass es am Ende reichen kann. Stichwort Blumenfeld brechen, ja, das war die Mission. Blumenfeld hat uns im Interview vorher gesagt, so 8-9 Minuten, das kann er noch zulaufen. Es ist nicht dabei geblieben.
Ja, es wurde dann deutlich mehr. Er hat dann noch, und auch das haben wir im Vorfeld diskutiert, da kommen noch welche, die eben ihm helfen können. In diesem Fall eben Magnus Ditlev, mit dem er gemeinsame Sache machen konnte auf dem Rad. Also wie gesagt, alles vorhersehbar, aber wir haben schon diese Saison oft davon gesprochen, dass das immer irgendwann passieren kann, weil das werde ich auch nicht müde zu betonen. Er gibt damit in gewisser Weise mit seiner kontrollierten Fahrweise, die ja auch okay ist, es würde überhaupt gar keinen Sinn machen, schneller zu fahren, als man kann, gibt er für einen Moment, für das Radfahren, das Momentum aus der Hand. Denn wenn die da vorne richtig, richtig, richtig drauftreten, wird die Lücke möglicherweise so groß, dass, wenn sie auch vorne noch schnell laufen, sie nicht mehr geschlossen werden kann.
Dafür braucht man natürlich, wir hatten es gerade mit unserem Präsenter, eine ganze Menge Aerodynamik, Aero-Optimierung. Das geht so weit sogar, dass man seine Startnummer in den Einteiler integriert, in ein Fach auf dem Rücken, was aber fraglich ist, ob es erlaubt ist.
Ja, das müssen wir nochmal nachhören und auch vielleicht nochmal nachhorchen, warum das auf einmal, ich habe gestern nochmal in die Sportordnung geguckt, da steht auf jeden Fall drin, gedruckte Startnummern dürfen beim Schwimmen nicht getragen werden. Die Rede ist von Sam Laidlaw, man konnte es in der Übertragung sehen, wir haben das fotografiert, wie das alles da rein gestopft wurde in den Anzug. Das Regelwerk sagt ganz klar, darf man nicht. Wir waren bei der Probesprechung nicht dabei, ob es quasi die Erlaubnis gab oder möglicherweise sogar die Ansage, dass es auf jeden Fall verboten ist. Fakt ist, es ist passiert. Fakt ist aber auch, es wurde nicht geahndet.
Es wurde nicht geahndet. Die Einspruchsfrist ist rum. Also es gab da eine Ungenauigkeit in der Regelauslegung, die wir natürlich auch nochmal nachtragen können für alle da draußen, die jetzt auch in dieser Saison noch starten und sagen, hey, das mache ich genauso. Es ist eventuell nicht so einfach.
Nee, also ganz und gar nicht sogar. Ja. Aber ich meine, wir haben uns alle auch über... Aber nee, das machen wir beim Frauenrennen. Ja, also genau. Also es wurde natürlich alles... Du hast die Aerodynamik angesprochen. Es waren da wirklich schöne Bilder irgendwie beim neuen Canyon auch tatsächlich. Wie dicht das alles ist bei Sam Laidlaw. Der überlässt wirklich nichts dem Zufall. Es wird so eine einzige Kanonenkugel aus diesem Rad... Mensch-System gemacht.
Ja.
Das ist schon faszinierend anzugucken, wie ausgefeilt das mittlerweile ist.
Ja, war es ein Augenschmaus, das Radfahren insgesamt bei den Männern?
Ja, es wird halt so derbe draufgetreten, das kann man sich eigentlich als Normalsterblicher schon nicht mehr vorstellen, wie schnell das ist. Und man hat natürlich auch gedacht, diesen Gedanken bin ich nicht losgeworden, wenn da mal nicht der eine oder andere überzieht. Denn alle drei Kandidaten da vorne haben das auch schon mal gezeigt, dass das durchaus passieren kann.
Genau, schnellster auf dem Rad war am Ende Rico Bogen. Der war 9 Sekunden schneller als Sam Laidlaw. Streckenrekord hier in Rot, das bei der ersten Langdistanz, die er absolviert hat, schon nach einem sehr schnellen Schwimmen. Und man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Nach 4 Stunden 44, das ist eine Zeit, von der träumen viele. Viele richtig, richtig gute Age-Grupper auf dem Rad. Nach 4 Stunden und 44 hatten die Laufschuhe an. Da waren die schon geschwommen und Rad gefahren.
Wahnsinn, da ist der Tag
und
nicht so lang.
Und das ohne Neo.
Ja, der Tag ist kurz.
Ja.
In der Tat. Also, ja, beeindruckende Leistung bis dahin. Und dann war natürlich wirklich die Frage, kann man das durchhalten? Und da haben durch die Bank sehr, sehr, sehr viele Menschen Zweifel dran gehabt. Also auch die größten. Jan Frodeno habe ich gestern noch gehört, der auch gesagt hat, da... Ob sich da mal nicht welche mit zum Mond geschossen haben beim Radfahren, aber nee, eher in den Himmel der Unsterblichkeit.
Ja.
So weit wollen wir nicht gehen, denn Rekorde sind dafür da, dass sie gebrochen werden. Aber das war schon beeindruckend. Ne? Jonas Schomburg konnte dann auch das irgendwann nicht mehr mitgehen, das Tempo. Letztendlich waren es dann Sam Laidlaw und Rico Bogen. Und es hat sich auch so ein bisschen dann entwickelt, wie man eigentlich es auch erwartet hat. Irgendwann kommt sozusagen der Move von Sam Laidlaw. Irgendwann ja, wird es einfach dazu kommen, dass sich die beiden auch trennen. Aber selbst dann war immer noch die Frage, schafft er das bis zum Ziel? Er sah lange, sehr, sehr lange sehr gut aus und dann auf einmal gar nicht mehr.
Und dann ist er gegangen sogar.
Ja.
Ja, also bis zum Halbmarathon ein Führungsduo. Wir haben noch diskutiert an der Strecke mit ein paar Experten, die lange, lange, lange gerade und die teilgenommen haben irgendwann mal hier, die wissen, wovon ich rede, vom ersten zum zweiten Wendepunkt. Das sind 10 Kilometer geradeaus am Kanal, da gab es Gegenwind. Und da ist es vielleicht ein kleiner, kleiner Vorteil, auch psychologisch, wenn man sich in der Führungsarbeit abwechseln kann.
Ja? Auf jeden Fall. Also wir haben das ja, wir kennen das ja schon aus Nizza, ne? Aus dieser, von der WM, aus dieser Riesengruppe, wo sie auch ja gesagt haben, man muss da taktisch clever sein und in den richtigen Momenten sich einfach dann einreihen und den anderen die Führungsarbeit machen lassen, weil das einfach auch ja, Körner spart.
Ja, und das haben sie gemacht. Sie haben sich abgewechselt. Es gibt schöne Fotos, mal der eine vorne, mal der andere vorne. Voll auf Anschlag, das kann man schon sagen. Ja, wie gesagt, bei Rico Bogen habe ich es ja auch so prognostiziert. Der wird da alles geben und irgendwann wird er merken, oh, die lange Distanz, die muss ich doch noch lernen. Nicht, dass das nicht irgendwann können würde, sondern wir haben diesen Lernprozess, diese steile Lernkurve ja gesehen auf den kürzeren Distanzen, die am Ende jetzt, kann man fast sagen, abgeschlossen ist auf der T100-Distanz, weil jetzt hat das im Griff, jetzt kann das gestalten.
Ja, und lernen würde ich auch echt sagen, also das ist aber wirklich ein sehr gelehriger Schüler, wenn man bei der Premiere und vor allen Dingen in so einem Feld sich so platzieren kann. Und auch wenn man auf seine Zeit guckt am Ende, ich habe sie jetzt nicht parat, aber die ja auch vor wenigen Jahren noch Weltbestzeit gewesen wäre.
Ja.
Also das ist schon ganz schön gut.
Ich kann es dir ungefähr sagen, er war am Ende im Ziel 5 Minuten langsamer als Sam Laidlow. Sam Laidlow ist in 2:36 gelaufen. Dann wird er irgendwie um die 2:40, knapp über 2:40 gelaufen sein. Nicht schlecht für den ersten Marathon.
Ja, definitiv. Also vor allen Dingen muss man ja auch da immer auch das aus dem Rennen raussehen. Muss immer sagen, okay, wer kommt noch, wie viel Abstand habe ich? Bevor du am Ende ganz hoch gehst und dann durchgereicht wirst und aus den Top 10 fliegst, dann lieber noch sagen, ja gut, dann lasse ich den Norweger halt noch vorbei.
Ja, ja. Was spielte sich unterdessen bei den Frauen ab? Wir haben ja schon kurz ins Frauenrennen reingeschaut. Lucy Charles-Barkley alleine vorne weg. Und dann hat sie ein bisschen eingebüßt von ihrem Vorsprung, weil sie auf einmal komplett neben sich stand in der ersten Wechselzone. Erst ist sie an ihrem Wechselbeutel vorbei, wieder zurück, hin und her irgendwie. Wir wissen, die Profis haben oft gar nichts drin in ihrem Wechselbeutel, weil sie es nicht brauchen. Ja, der Helm ist sowieso am Rad, da kommen wir gleich noch zu. Und ansonsten, da gibt es nicht viel zu wechseln. Ja. Die schwimmen im Einteiler und dann geht's durch. Ja. Da gibt es höchstens irgendwie den Wechselbeutel als Ablage für den Swimskin. Der
Swimskin muss ausgezogen werden,
genau.
Klar.
Ja, und die Schwimmbrille. Aber das hat sie dann irgendwie gelöst bekommen und dann ging es zum Rad und auf einmal sah ich, da schiebt eine Frau ein Fahrrad und da hängt ein Helm am Lenker. Da wurde dann auch schnell zurückgepfiffen, weil auch das ist nicht erlaubt. Der Helm muss auf dem Kopf sitzen, sobald das Fahrrad bewegt wird. Ja, eine der Begründungen nur als Hintergrund ist, es kann ja auch mal ein Helm runterfallen in der Wechselzone, der nächste tritt rein und macht sich lang. Also von daher, Helm immer auf, solange ihr das Rad in der Hand habt, muss der Helm auf, sowohl hin als auch zurück.
Absolut, auch da haben natürlich Menschen, die sehr genau auf Regeln gucken, sofort gesagt, das ist auf jeden Fall so nicht erlaubt und muss auch geahndet werden. Auch hier wurde es eher mit einem Lächeln quittiert. Es wurde auch überall, man hat auch gar keine Mühe sich gegeben, das zu verheimlichen oder irgendwas. Sondern ja, also wir grinsen da jetzt rüber. Man kann natürlich auch streng sein und sagen, ja, das ist halt einfach nicht okay. Und ich habe mit Athleten, mit Age-Groupern gesprochen, die haben gesagt, bei jedem Dorftriathlon kriege ich da sofort eine Strafe für. Und nur weil das die Stars sind, dürfen die machen, was sie wollen. Kann man haben, diese Meinung, definitiv. Auf der anderen Seite, fände ich es auch schade, wenn solche Sachen ein Rennen entscheiden. Wir haben das auch schon oft genug gesagt, wenn einer seine Schwimmbrille, die liegt dann nicht genau in dem, ach mein Gott, ja. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Aber klar, wenn man penibel auf Regelauslegung achtet, da muss das natürlich geahndet werden.
Ja, das werden wir nächste Woche wieder im umgekehrten Fall sehen, wenn das WTCS-Rennen in Hamburg ist. Da wird wirklich, wie du sagtest, penibel drauf geachtet, ja, und mit Zeitstrafen geahndet.
Ja, aber das ist auch schade eigentlich irgendwie. Aber wenn sowas dann ein Rennen entscheidet. Aber ich will, dass das sportlich entschieden wird.
Ja, sportlich ging es dann weiter, vor allem durch eine junge Schweizerin, die uns sehr viel Freude und sich selbst sehr viel Freude gemacht hat, weil sie einfach, es ist kein Geheimnis mehr, Alanis Siffert hat das Rennen gewonnen und es war so schön anzusehen, wie jemand, der an einem solchen Tag alles aus sich rausgeholt hat, trotzdem den Rest des Tages so positiv genießen kann und wirklich das aufsaugen kann, was hier passiert ist. Irgendwie hat man so das Gefühl, da ist jemand, der gewinnt so ein Rennen, hat wahnsinnig Freude daran dran und weiß gar nicht, dass er gerade auf dem Weg zum Weltstar ist. In dieser Sportart.
Ah, da bin ich mir gar nicht so sicher. Darf's nicht vergessen, die wird von Brad Sutton trainiert. Ne? Der hat klare Erwartungen an seine Sportlerinnen. Und in der Regel ist es auch so, dass man auch nur bei Brad Sutton trainieren kann, wenn man diese Erwartungen auch in der Lage ist zu erfüllen.
Ja.
Also irgendwie so mit Äumeln und mal hier ein schlechtes Rennen und da ein schlechtes Rennen, gibt es, glaube ich, nicht so richtig. Und von daher, glaube ich, weiß sie schon, wohin sie will und auch was sie kann, aber das wurde jetzt neu definiert durch dieses Rennen. Also sie hat auch tatsächlich im Nachgang gesagt, oder beziehungsweise andersrum, im Vorfeld hat sie gesagt, ich bin gut drauf, ich bin besser drauf als letztes Jahr, wir haben uns vorher unterhalten, ich habe es auch in unserer Prediction gesagt, da war was, da war auch Selbstbewusstsein, aber es war auch, ich muss halt gucken, Lucy Charles Barkley ist da, das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht als Erster aus dem Wasser kommen.
Ja.
Ich muss aber sehen, für was es reicht und da muss ich mein Rennen machen. Und das hat sie dann sowas von fantastisch umgesetzt. Hat draufgetreten beim Radfahren, so sehr draufgetreten, dass sie gesagt hat, sie musste irgendwann die Seite auf ihrem Radcomputer wechseln, weil die Wattzahl, die da stand, ihr Angst gemacht hat. Dahingehend, dass sie gesagt hat, okay, die Wattzahl, die da steht, ist deutlich zu viel, aber ich fühle mich gut, also gehe ich doch lieber nach Gefühl. Auch so ein Brad Sutton-Ding.
Ja.
Daniela Rief immer nach Gefühl. Ne? Also, und das Gleiche dann beim Laufen. Die Pace, die sie dann da angeschlagen hat, war nicht die Pace, mit der sie gerechnet hat, dass sie das laufen kann. Aber es war die Pace, die sie gefühlt hat. Und jetzt am Ende kann sie sagen, mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Ich habe ein Ergebnis erzielt, mit dem ich vorher nicht gerechnet habe. Aber jetzt bin ich bereit, darauf aufzubauen.
Darauf aufzubauen. Wir bauen gleich auf dem, was wir bisher erzählt haben, kommen ins große Finale des Rennens. Aber vorher haben wir noch einen Präsenter. Jetzt mache ich mal bum bum, bum bum, bum bum.
Ja, unser Partner ist NordVPN. Ganz lange haben wir den schon als Partner und das ist auch gut so, denn jetzt kommt wieder Champions Season und auch hier, wir sind unterwegs, wir müssen mit unseren Rechnern ständig in irgendwelche Netze uns einwählen und dann steht dann immer oben drüber, ne, unsicheres Netzwerk und dann kann man natürlich nervös werden und da kommt VPN, NordVPN ins Spiel, denn NordVPN ermöglicht es einem, in einem virtuellen Tunnel unterwegs zu sein, also quasi die IP-Adresse wird verschlüsselt und man kann sicher sich in eigentlich unsicheren Netzwerken sich bewegen im Internet. Hacker haben keine Chance, ranzukommen an die eigenen Daten und einen abzugreifen, da wo man quasi reingegangen ist ins Internet. Das ist der eine Punkt, Cybersicherheit, ganz, ganz wichtig, wenn man unterwegs ist. Das darf man sich nicht entgehen lassen. Und der andere Punkt ist, das wird dann erst wieder interessant, wenn wir im Ausland unterwegs sind, ne? Bei den großen Rennen und auch bei euch, wenn ihr irgendwo zu Rennen reist oder Trainingslager reisen, wie auch immer, oder Urlaub.
Urlaub,
ne? Soll ja auch mal, soll's ja auch mal möglich sein. Und dann sagt ihr aber so, aber ich kann auf meine Streams, die ich zu Hause habe, da möchte ich einfach nicht drauf verzichten. Die möchte ich auch daheim gucken. Das macht ihr einfach. Einfach über NordVPN reingehen und dann kann man auf alles zurückgreifen, genauso wie man das zu Hause auch hat. Also, diese beiden Sachen, das ist der große Vorteil, wenn man NordVPN-Kunde ist. Und das solltet ihr auch werden.
Wir haben nämlich ein Angebot für euch.
Ganz genau. Nämlich, da geht ihr auf nordvpn.com/Trimark und nutzt den Code für diesen Podcast. Und dann kriegt ihr auf euer Paket, was ihr euch da aussucht, 4 Monate extra obendrauf.
Genau, und wenn euch das nicht taugt, wie man so schön sagt, dann habt ihr eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Könnt ihr also risikolos das ausprobieren unter nordvpns.com/Trimark. Trimark in dem Fall ohne Bindestrich. Aber auch das findet ihr natürlich in den Shownotes.
Dumm, dumm.
Jawohl, wir kommen zum großen Finale der Challenge Rot hier im Stadion hinter uns. Wir sehen, die Schlange bewegt sich inzwischen. Wir sehen Leute mit Bikepacking-Fahrrädern, habe ich eben schon gesehen da, die hier, es sah so aus, als wenn sie im Wald geschlafen hätten. Wir werden die Schlange auch noch gleich abgehen, gucken, wie lange sie ist. Wir haben schon gestern Abend gehört, es gibt ein Labyrinth im Wald. Ja, also
das ist immer gut wie im Freizeitpark, wenn man nicht weiß, wie lange man sich noch anstellen muss. Ist besser für die Psyche, als wenn man sich am Kanal anstellen müsste.
Ganz genau. Die Sieger von gestern, die haben schon gesagt, sie kommen nächstes Jahr auch wieder. Das Ergebnis ist bekannt. Die Sieger Sam Laidlow und Alanis Siffert. Also fangen wir bei den Männern wieder an. Sam Laidlow hat den Deckel dann zugemacht, auch wenn er kurz gestruggelt hat in Büchenbach. Büchenbach ist ja der Ort des Triathlon-Struggles. Büchenbach steht für das Struggeln in der Triathlon-Welt. Was ist das?
Ja, schon so ein bisschen. Ja, das ist halt der Punkt an der Strecke, wo es jedem schlecht geht und wo man Charakter zeigen muss.
Ja.
Und dann ist es auch noch sportlich anspruchsvoll, ne? Weil es einfach auch nochmal bergauf und bergab geht.
Auch für uns. Also wir sind natürlich rausgefahren, wollten die Entscheidung sehen und ich war mit dem Rad unterwegs und dann habe ich irgendwann Rico Bogen überholt und habe gedacht, ja, jetzt muss er gleich kommen, der Sam Later. Und irgendwer sagte vorher, der ist 2 Minuten schon weg und ich bin gestrampelt. Irgendwann kam ich da auf diese Steigung zu und da ist eine kleine Kurve drin und da rief mir auch jemand zu, der ist gerade 10 Sekunden weg und ich bin um diese Kurve, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Also da hat er noch richtig Druck gehabt und in Büchenbach selbst hat auch er dann ein bisschen gestruggelt, aber es hat natürlich locker gereicht, nicht nur für den Sieg, sondern auch für die beste Zeit auf der Langdistanz, die wir gesehen haben. 7 Stunden, 21 Minuten und 4 Sekunden und das ohne in einer Disziplin die Teilbestzeit erreicht zu haben gestern.
Das ist wirklich kurios, ne? Das haben wir auch überrascht zur Kenntnis genommen gestern, ne? weil das ist tatsächlich, ja, das zeigt natürlich so ein bisschen, dass er gute Begleitung hatte, ne? Weil anders ist es ja nicht möglich. Irgendwie die Bestzeiten muss ja irgendjemand aufstellen. In den ersten beiden Disziplinen und dann natürlich war er natürlich jeweils auch nah dran, muss man ja tatsächlich sagen. Und dann hat einfach der Lauf hinten raus mit Struggle einfach gereicht, um einen furiosen anrennenden Christian Blumenfeld in Schach zu halten. Und das haben wir das ganze Jahr ja immer wieder rauf und runter diskutiert. Passiert das tatsächlich? Und wenn ja, wer ist es, dem das vorne gelingt? Und ich hatte ja ganz ehrlich noch so ein bisschen kleine Zweifel bei Sam Laidlow, weil ich mir nicht so ganz klar darüber war, wie gesund ist er wirklich? Ne? Wie hat er halt quasi diesen besonderen Saisonaufbau, den er sich ja in dieser Saison selber quasi auferlegt hat, sozusagen? Keine Pro Series, keine Experimente, sondern wirklich klare Ziele abhaken. Ja, wo führt ihn das hin?
Ja.
Ja, jetzt hat sie ihn ganz nach vorne geführt, an die Spitze. Schon jetzt, die Zeiten sind ja wirklich Wahnsinn, die mittlerweile abgerufen werden. Und es führt zu einer Dynamik, letztendlich jetzt für den Rest des Jahres, auch für die Weltmeisterschaft auf Hawaii, die das Ganze spannungsmäßig wieder auf ein ganz neues Niveau hebt. Weil bisher ist Sam Laidlow bei diesen Gigantenrennen, sage ich jetzt mal, ist es mal gelungen in Nizza, dann wieder nicht gelungen auf Hawaii, ne, Radrekord aufgestellt. Und dann hat er gesagt, so, ja, Wahnsinn, ne? Und Riesenvorsprung gehabt, eingegangen am Ende. Und jetzt ist halt wirklich, jetzt gibt's halt diesen Beweis. Es kann gelingen. Und jetzt ist halt wirklich die Würze beim Männerrennen ist nochmal einiges schärfer geworden.
Sam Laidlow bringt das Ding nach Hause. Christian Blumenfeld löst sich erst von Magnus Ditlev, dann überholt er Jonas Schomburg, dann auch noch Rico Bogen, wird Zweiter. Ist da der ganz große Geschlagene, da hat er keinen Hehl rausgemacht. Der ist enttäuscht davon. Ja, also er hat sich gefreut, das hier mal zu erleben in Rot, aber er ist nicht hierher gekommen, um Zweiter zu werden.
Ja, sein Motto ist nicht umsonst, it hurts more to lose. Der gibt alles, ist ein unfassbar ehrgeiziger Mensch, ohne verbissen zu sein dabei.
Ja.
Also vergiss ja nicht den Spaß, aber Zweiter zu werden ist kein Spaß.
Nein, und der ist jetzt natürlich unterwegs auf der Mission, wie kriege ich diesen Sam Laidlow eingefangen bis zum 10. Oktober auf Hawaii. Da werden wir von Rico Bogen nichts sehen. Der hat gestern ganz klar gesagt, boah, das war eine harte Erfahrung. Die nächste Langdistanz wird kommen, aber nicht mehr in diesem Jahr. Also ja, das ist jetzt erstmal der Fokus. Er war ja schon 73-Weltmeister, das will er auch nochmal wieder in Angriff nehmen in Nizza Mitte September. Und es läuft ja die T100-Serie noch, wo er ja recht erfolgreich unterwegs ist. Und die Langdistanz, die muss noch ein Jahr warten.
Ja, sehr clever gemacht eigentlich im Prinzip, ne? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten reinzustarten, ne? Und, also, dass das erste Rennen gleich so mega einschlägt, da, so wie bei Christian Blumenfeld damals auf Cozumel, das ist natürlich aber auch die Messlatte, die kann man ja schon fast nicht reißen. Also, das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und deswegen ist aber auch das, was jetzt da passiert ist, genau der richtige Weg, glaube ich, für Rico Bogen. Und das ist natürlich super spannend für den deutschen Langdistanz-Triathlon, weil natürlich jetzt auch noch ein paar mehr Leute noch kommen werden auf die Langdistanz, denen man Ähnliches zutrauen kann vielleicht, ne? Redet von Mika Not. Gibt ja einige. Aber das ist Zukunftsmusik.
Das ist Zukunftsmusik.
Lass uns hier bei dem Rennen bleiben.
Bleiben wir hier bei dem Rennen, ja. Rico Bogen, wie gesagt, hat uns sehr viel Freude gemacht. Wir müssen auch noch über zwei andere, die im gleichen Trikot unterwegs waren, reden. Andreas Dreiz, der hat schon uns viel Freude im Interview vorher gemacht. Denn dem hat man angemerkt, eine Langdistanz kann man auch genießen auf Profiniveau. Dem war das Ergebnis relativ egal und ich habe wirklich keinen im Rennen gesehen, der wirklich durchgelächelt hat. Ja, und Wir kennen ja Andreas Dreiz schon lange, der ist auch manchmal ein bisschen dröge gewesen, aber gestern, das hat er wirklich voll aufgesogen, voll genossen und einfach einen großartigen letzten Tag einer Profikarriere hier gefeiert.
Absolut, ja, du sagst, es war jetzt nie einer, der so überschwänglich oder irgendwie so laut ist oder so, noch nie gewesen, auch nicht hier als Sieger in Rot. Das ist ja, das darf man ja auch nicht vergessen, Das ist ja was man sich erarbeitet, das bleibt für immer. Und das hatte er sich erarbeitet, hat wahnsinnig viel Pech gehabt in seiner Karriere, schwerste Verletzungen, wo er sich immer wieder rausgekämpft hat und auch, glaube ich, deswegen hat er sich jetzt auch dann gestern so toll verabschieden können einfach von der Langdistanz. Und ich fand es ganz cool, er hat dann hat abends nochmal im Ziel gesagt. Er hat gesagt, eigentlich hat er immer gedacht, so die erste Langdistanz ist die beste und die unvergesslichste. Aber jetzt weiß er, die letzte kann es auch sein, wenn es einem gelingt, das selbstbestimmt sozusagen einzureichen, das Ende, und zu sagen, das war's, dann kann man auch den Tag so angehen. Und er hat sich nur gesagt, man konnte es auch tatsächlich sehen auf der Stelle. Immer wenn man Andreas Dreiz gesehen hat, war da ein Lächeln auf seinem Gesicht. Und es freut mich extrem für ihn, dass er hier so einen schönen Abschluss gefunden hat.
Ja, ja. Und diesen Abschluss hat uns Patrick Lange versprochen für die Challenge Rot 2027 mit diesen ganzen Menschen, die hier hinter uns stehen. Und das hat er auch gestern nochmal erneuert. Sein Gelübde, ich höre in Rot auf mit meiner Profikarriere, aber erst in einem Jahr. Ich habe vorher noch die Weltmeisterschaften auf Hawaii. Da will er topfit an den Start gehen. Aber ich habe gestern mit ihm im Ziel noch ein bisschen gesprochen. Ich glaube, er ist Neunter geworden, final.
Ja, auf jeden Fall Top Ten, ja.
Wir haben die Ergebnisliste hier nicht vor uns, aber das ist natürlich das, wofür ein Patrick Lange antritt. Und er sagt ganz klar, das war ein harter Tag und er ist absolut baff und auch ratlos, wie er mit denen da vorne noch mithalten soll. Ich glaube, er geht so langsam in den Modus, dass Hawaii auch sein Abschiedsrennen wird, wo er ein gutes Ergebnis erreichen möchte, vielleicht besser Deutscher zu werden. Aber ich glaube, diese Illusion, da noch mal ganz, ganz vorne mitzumischen, die ist ihm spätestens gestern genommen worden.
Ja, ich glaube, Illusion, würde ich es nicht nennen. Er hat ja im Vorfeld auch schon gesagt, als ich ja im Interview mit ihm darüber gesprochen habe, über was er für ein Rennen braucht, um hier zu gewinnen, hat er gesagt, ganz ehrlich, im übertragenen Sinn brauche ich schon ein Rennen, wo auch was für mich passiert. Aus mir heraus wird sehr, sehr schwer. Das war schon auch im Vorfeld, glaube ich, die realistische Einschätzung. Das heißt aber immer noch nicht, dass es unmöglich ist. Also die Platzierung gestern ist vielleicht auch ist das eine Ding. Letztendlich ist es der Abstand nach dem Radfahren, der es nicht möglich macht, da vorne nochmal aus eigener Kraft anzugreifen. Denn sein Lauf ist ja da. Er hat, glaube ich, gestern die zweite oder drittschnellste Laufzeit
Absolut.
Hingelegt.
Mhm.
Jetzt, wie gesagt, nagelt uns nicht fest. 2:32 meine ich irgendwann. Das ist ja Weltklasse nach wie vor. Aber, und es ist auch mega beachtlich, dass ihm das gelingt, auch immer noch wieder diesen Lauf anzubringen, auch wenn der Tag gelaufen ist. Aber er müsste auf dem Rad fahren, es müsste irgendwas passieren, oder es müsste so sein wie 2024, dass vorne die so ausgebrochen sind, auch abbrechen oder wegbrechen. Wobei ich da seinen WM-Titel nicht kleinreden will, weil die Zeiten, die er da hingelegt hat, waren ja grandios.
Mhm.
Aber da ist so viel Konstellation, die schwieriger wird, darauf zu hoffen, dass es am Ende für einen ausgeht, wenn man Patrick Lange ist.
Ich denke, wir werden Patrick Lange an seiner Karriere messen müssen und nicht an den letzten Rennen seiner Karriere.
Ja, wobei auch, ich bin so weit noch nicht. Nee, das lass mal erstmal.
Wir machen mal Hawaii, da werden wir sicher Patrick Lange genau beobachten, wenn es nach Hawaii geht. Aber erstmal noch hierzu, wie gesagt, Männerrennen, die deutsche Profidichte war jetzt nicht so hoch. Da gab es andere, die schon bedient waren jetzt auch mit Rennen in kürzerer Zeit. Finn Große-Frese hat es ja nochmal versucht, wieder technische Probleme gehabt. Da hat irgendwas am Rad nicht gestimmt. In Frankfurt letzte Woche hat er seine Verpflegung verloren. Jetzt war irgendwas, am Ende ist er gar nicht angekommen.
Ja, also da
ist der Wurm drin.
Ja, da ist der Wurm drin. Da muss man auf jeden Fall nochmal neu ansetzen. Und ich glaube, habe ich so das Gefühl, es sollte jetzt dann so ein bisschen mit der Brechstange funktionieren. Hat's nicht. Er ist jung genug, um das abzuhaken und das als Erfahrung zu verbuchen, um darauf wieder aufzubauen.
Ja. Was haben wir noch zum Männerrennen?
Also ich finde, man muss vielleicht nochmal die Weltbestzeit einordnen. Ich glaube tatsächlich, dass wir haben schon andere Weltbestzeiten gesehen, wo man gesagt hat, so, boah, das wird, da wüsste ich nicht, wer das auf absehbare Zeit schlagen soll. Das wird hier nicht der Fall sein, glaube ich. Also schon in diesem Rennen wäre es durchaus möglich gewesen, mit einem kleinen Twist, dass jemand anderes eine neue Weltbestzeit aufstellt. Und das wird kommen, da bin ich, das wird nicht lange dauern. Also klar werden wir vermutlich jetzt erstmal warten müssen aufgrund der Konstellation. Wahrscheinlich in Kalmar oder in Placid wird es nicht passieren. Aber wer weiß, wie dann gegen Ende des Jahres noch irgendjemand Pläne hat, noch einen einzuschieben für nächstes Jahr für die Quali oder spätestens in der nächsten Saison, da bin ich ziemlich sicher, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist.
Nee, in einem Windstein Kalmar kann auch alles passieren.
Du brauchst natürlich die Konstellation.
Du brauchst die Konstellation. Hier, es waren ja keine ganz einfachen Bedingungen. Es ist ohne Neoprenanzug geschwommen worden. Ja, das macht bei den Profis nicht ganz so viel wie bei den Age-Gruppen natürlich, aber es macht etwas und vor allen Dingen war es auf dem Rad recht windig und auch diese lange Gerade am Kanal eben, wie gesagt, da bläst einem der Wind ins Gesicht. Es war sehr trocken. Jedes Motorrad, was da durchgefahren ist, hat Staub aufgewirbelt. Also es ist noch etwas Luft nach oben.
Aber ich glaube, dass es am Ende ist das alles egal. Also, weil das findet ja nicht in einem Labor statt und das tut es nie. Ne? Genau. Und deswegen ist es tatsächlich auch, du brauchst diese Konstellation, über die wir auch im Vorfeld gesprochen haben. Du brauchst die ganz schnelle Maus, die vorne wegläuft, und du brauchst auch die Katze, die jagt. Sonst wird das nichts.
Ja, ja. Ne?
Und zwar bis zum Schluss muss es knapp sein. Sonst besteht nicht die Notwendigkeit, das so schnell zu Ende zu bringen.
Ja, apropos schnell, noch ein kleiner Hinweis, eine Bitte. Wenn ihr Triathlon Plus Member seid und hier gestartet seid, dann könnt ihr von Dienstag bis Donnerstag dieses Rennen hier bewerten in 18 verschiedenen Kriterien. Wir haben inzwischen, weil das ein Hinweis von euch war, wir wollen ja immer besser werden, wir haben inzwischen die Siegerehrung optional in der Bewertung drin, ja, weil viele von euch, die gehen jetzt hier in die Anmeldeschlange und sind dann weg. Nicht jeder bleibt noch bis zur
Siegerehrung. Nicht jeder wird geehrt.
Nicht jeder wird geehrt, genau. Also, aber ansonsten 18 Kriterien, ihr könnt Freitext eingeben und ihr könnt vor allen Dingen eure selbstgemessenen Distanzen vom Schwimmen, vom Radfahren, vom Laufen hochladen, dann kriegen wir einen Durchschnittswert. Wir sehen immer einzelne Strava-Werte, aber wir wollen natürlich gucken, in welcher Range waren die meisten unterwegs, wie akkurat sind die Strecken vermessen, ja, ohne da jetzt eine große Nummer rauszumachen, aber einfach wegen der Vergleichbarkeit. Und das Ganze läuft, wie gesagt, von Dienstag 0 Uhr bis Donnerstag 24 Uhr und am Freitag haben wir dann erste Ergebnisse. Also sind wir sehr gespannt, wie ihr die Challenge Rot hier empfunden habt.
Ja, also es war ein fantastisches Männerrennen und das Frauenrennen stand dem ich würde sagen, in fast nichts nach, weil es etwas weniger Protagonisten hatte, die noch beteiligt waren um den Sieg.
Ja, ja. Bei den Frauen, Alanis Siffert,
wir haben es vorhin schon angerissen, grandiose Leistung. Sie hat sich überrascht, sie hat viele ihrer Konkurrentinnen, glaube ich, überrascht. Mich hat sie so ein bisschen dahingehend überrascht, dass von meiner Prognose, ich habe sie auf den dritten Platz getippt, weil ich gesagt habe, ich glaube, Zitat war, sie hat bisher keinen Lauf gezeigt, der die Konkurrenz nervös machen würde. Das hat sie jetzt nachgeholt.
Ja.
Ja, sie hat jetzt hier mit ihrer Laufleistung 2,44, 2,45 meine ich, um den Dreh.
Ja.
In Kombination mit ihrer unfassbaren Schwimm- und Radstärke gezeigt, dass sie, man kann nicht sagen aus dem Stand, aber mit dem Anlauf vom letzten Jahr in die Langdistanzspitze vorgestoßen ist und zwar in die Weltspitze.
In die Weltspitze, ja, und damit knüpft sie nahtlos an eine Schweizer Tradition, die auch gerade groß ist. Wir dürfen nicht vergessen, es gab auch den Ironman Thun gestern, der gewonnen wurde von zwei Schweizerinnen, Julie Deron vor Imogen Simmons. Ja, die sind Weltspitze. Wir haben eine lange Tradition mit Natascha Battmann, mit Karin Thürig, mit Daniela Rief natürlich. Ja, bei den Männern weniger, bei den Frauen kann man fast sagen, durchgehend Weltspitze. Wenn jemand in Rente geht, dann kommt wer Neues.
Absolut.
Vielleicht sehen wir diesen Generationswechsel.
Ist wirklich verrückt. Ich habe auch mit Daniela Rief da schon im letzten Jahr drüber gesprochen, die das natürlich auch ganz genau verfolgt. Und wir haben auch nach Hawaii im letzten Jahr und auch jetzt nach in das Jahr reingehend ja auch diskutiert. Kommt da noch jemand dazu oder haben wir nächstes Jahr auf Hawaii, also sprich dieses Jahr, wieder die gleichen Protagonistinnen, die da um den Titel kämpfen werden? Denn das haben wir ja so festgehalten. Es gibt relativ gleichwertige Athletinnen, von denen es 3, 4, 5 werden können.
Ja.
Und man wäre nicht überrascht. Und wir haben ja überlegt, kann da noch jemand so dazukommen, so wie Julie Deron dazugekommen ist? Und der einzige Name, der mir da so im Ansatz eingefallen wäre eben Alanis Seffert gewesen, wo man aber gesagt hat, das wird vermutlich nicht reichen, um den anderen gefährlich zu werden.
Ja.
Und das finde ich jetzt spannend, das kann man streichen einfach. Natürlich gibt es auch immer noch bessere Läuferinnen als sie, aber es kommt ja auf die Kombination an. Wir werden es dieses Jahr auf Hawaii nicht erleben. Ich habe sie nach dem Rennen gefragt, wie sieht's aus? Es gäbe noch eine Chance für dich. Hat sie gesagt, nein, dieses Jahr nicht. Ich wollte auf Rot mich konzentrieren. Eventuell macht sie noch einen Ironman gegen Ende des Jahres, um die Quali einzutüten. Denn nächstes Jahr will sie auf jeden Fall dabei sein. Und sie hat gesagt, wenn sie nach Hawaii fliegt, dann nicht, um nur dabei zu sein, sondern um das Ding zu gewinnen.
Ja, aber das hat sie ja dieses Jahr auch noch vor. Sie ist noch bei der 73-WM am Start und da hat sie auch Großes vor. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine Strecke, die ihr liegt.
Die 73-WM wird absurd gut dieses Jahr, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, weil viele sich das eben als Ziel gesetzt haben und das alles nochmal so ein bisschen verfeinern wird, den Konkurrenzkampf Richtung Hawaii. Also das Rennen in Nizza wird ganz, ganz, ganz großes Kino.
Das wird ganz großes Kino, da werden wir demnächst drüber sprechen. Reden wir noch weiter über das Rennen. Es war am Ende eine Schweizerin gegen die britische Übermacht, die wir ja in der Breite seit vielen Jahren beobachten, auch mit neuen Namen jetzt drin und einer Deutschen. Lucy Charles-Barclay hat auch in der zweiten Wechselzone für eine Überraschung gesorgt. Die hat sich nämlich einmal komplett umgezogen. Etwas, was wir sehr selten sehen im Triathlon. Ich mache mir da immer wieder Gedanken drüber. Macht es nicht Sinn, zum Laufen in einen Laufdress zu schlüpfen? Das macht fast keiner, aber sie hat letztendlich einen Leichtathletik-Dress angezogen, ein kurzes Höschen und Top, um eben auch hier mit der Hitze besser klar zu kommen und...
Ja, ich glaube auch als Test tatsächlich für Hawaii. Ne?
Wir erinnern uns an die Geschichte im letzten Jahr.
Genau, um einfach auch Sachen auszuprobieren, zu gucken, funktionieren die wirklich auch im scharfen Renneinsatz, wie viel Zeit kostet das tatsächlich und so weiter. Das war wahrscheinlich ein gültiger Versuch, würde ich sagen.
Ja.
Ob sie das dann tatsächlich auch machen, wird man sehen, aber klar, also Sebastian Kienle hat das ganz gut gesagt oder Anne Haug hat es auch nochmal dargelegt. Es ist halt schon so, dass die Anzüge schon sehr aufs Radfahren ausgelegt sind mittlerweile, ne? Weil dann natürlich die Aerodynamik eine Rolle spielt und so weiter. Und die Stoffe, die man dann hier im Oberkörper hat, die sind schon straff, müssen straff sein, damit sie halt nicht Falten werfen und so weiter. Und das führt schon dazu, dass diese Laufbewegung darf man halt nicht unterschätzen, wie wichtig die Schultern sind, auch dass man die hängen lässt und so weiter. Und dass das alles entspannt bleibt. Das ist schon erschwert mit den modernen Triathlon-Anzügen, muss man tatsächlich sagen. Und deswegen kann ich absolut nachvollziehen.
Beim Rad reden wir über jedes Watt Ersparnis. Und wenn beim Laufen da irgendwas zwängt und so, da redet niemand drüber. Ja,
klar, du musst natürlich die Umzugszeit, das muss irgendwie mit kalkuliert werden.
Kann man üben.
Ja, oder man muss es sich leisten können.
Ja. Das war ja lange dann die Konstellation Siffert vor Lucy Charles-Barclay. Und dann eine Deutsche, Caroline Pole, ihre erste Langdistanz hier. Ich werde im Moment nie vergessen, wie wir da hinten die Treppe hochgegangen sind ins Stadion ein paar Tage vorm Rennen, damit ich sie interviewen konnte. Und sie stand da oben, sie ist fast zusammengebrochen mental, weil sie so überwältigt war von dem Stadion. Und das hat sie gestern nur den ganzen Tag getragen, glaube ich.
Absolut, schon vorm Rennen mega konzentriert, sich warm gemacht, auch so richtig so ein bisschen das Messer zwischen den Zähnen schon gehabt, weil sie wusste, die ersten beiden Disziplinen, da muss es knallen, da muss ich dann mit dabei sein, ich kann das.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, wo sie gar keine Fragezeichen hatte. Na, da wusste sie es auf jeden Fall. Und sie wusste und hat sich es vermutlich auch darlegen können, dass so ein Marathon was anderes ist als das, was sie bisher gemacht hat. Und auch da hat sie dann wirklich alles aus sich rausgeholt. Selten jemanden so fertig gesehen im Ziel.
Ja. Aber ich kann euch sagen, sie war abends bei dieser grandiosen Zielparty. Es ging ihr gut. Sie war super happy mit dem Tag, mit dem Erlebnis.
Und, absolut. Und das ist eine Riesenqualität.
Ja.
So an seine eigenen Grenzen gehen zu können, wenn es drauf ankommt.
Ja. Ja.
Ja, sehr gut.
Ja, am Ende ist sie Fünfte geworden. Es haben sich noch zwei Britinnen davor geschoben. Ja, ein neuer Name und ein etablierter.
Daisy Davis. Mit Favoritin auf jeden Fall. Ne? Da wusste man noch nicht so wahnsinnig viel, wie das in so einem großen Konkurrenzfeld passieren würde. Ja, und bei der Pressekonferenz war das dann Thema. Es ist vermutlich das letzte Mal, dass sie so ein bisschen unterm Radar in so ein Rennen reinfliegen kann.
Ja, ja. Und Cat Matthews ist auch noch an Caro Pole vorbeigelaufen. Erwartete Laufleistung, nicht ganz das Gesamtpaket, was...
Ja, also ganz und gar nicht das Gesamtpaket. Und ich habe vor dem Rennen gesagt... Ich tippe auf Cat Matthews, weil ich da kein Fragezeichen habe. Und bei Lucy hatte ich noch so ein bisschen Fragezeichen über ihre Motivation, warum sie hergekommen ist, was sie machen will hier. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt habe ich bei Cat Matthews das Fragezeichen. Also es ist wirklich... Man hat das gefühlt schon, also ohne dass ich es jetzt wirklich richtig an den Zeiten belegen kann, aber schon irgendwie in den letzten, ihren letzten Auftritten gesehen, dass... Sie war immer schon eine gute Radfahrerin und eine gute Läuferin, aber früher kannte man sie eher als Bomben-Radfahrerin und hat so ein bisschen das Laufen fast vergessen, wie gut sie da ist. Da ist sie mittlerweile anerkannt, ne? Dass man sagt so, fantastisch, Cat Matthews, richtig, richtig gute Läuferin. Und ich weiß nicht, ob es nur so wirkt oder ob ihr dafür das Radfahren so ein bisschen abhanden gekommen ist. Ich meine, ich erinnere mich an Texas, da ist sie mit ihrer Reifenpanne ausgeschieden, aber Sylvain Lovsett war an dem Moment schon an ihr vorbeigeflogen.
Mhm.
Und wer weiß, wo dieses Rennen auch an diesem Tag hingeführt hätte, ne? Ob die Laufleistung gereicht hätte und so weiter. Jetzt haben wir jetzt hier dieses Ergebnis. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich da machen soll. Ob man das einfach streichen muss und sagen muss, das war's jetzt nicht, oder was das jetzt eben für den Rest der Saison bedeutet.
Das wird jetzt eben spannend. Ja, jetzt,
ja total.
So viel passiert nicht mehr vor Hawaii. Wir haben Fragezeichen bei Laura Philipp, wir haben Fragezeichen bei Cat Matthews.
Ja, wir haben Ausrufezeichen bei Sylvain Lovsett.
Ja.
Also die Karten werden jetzt neu gemischt. Julie Deron ist wieder da. Also, ne, also es wird,
was macht eigentlich Taylor Nipp gerade?
Taylor Nipp ist Zeitfahrmeisterin mal wieder geworden. Ne? Also da läuft es beim Radfahren ohne Ende. Also das wird, es wird mega spannend und Fragezeichen sind da.
Ja, ja.
Schön ist das.
Schön ist das. Schön war es gestern. Es ging natürlich noch lang in die Nacht rein, bis weit nach 23 Uhr, dass hier noch, da wo jetzt die Menschen Schlange stehen, Zuschauerspaliere waren beim Einlauf ins Stadion und die große Show ist dann tatsächlich nochmal mit einem Knaller geendet. Eine Drohnenshow zum ersten Mal mit Challenge-Rot-Motiven am Himmel und ein bisschen Sponsoring-Einbindung. Ja, mit Feuerwerk, was wieder erlaubt wurde, nachdem es ein paar Jahre verboten war hier wegen der Brandgefahr. Ja, das war nochmal ein sehr emotionaler Abschied gestern. Also ich fand's großartig von Beginn bis Ende. Eine große Show. Was mich auch besonders beeindruckt hat hier, schaut mal gerne in unsere Hawaii-Berichterstattung rein oder so. Auch nachdem die dritte Frau im Ziel war, ist das Stadion voll geblieben hier. Ja, das ist weltweit einmalig. Ja, das kennen wir von ganz vielen Tribünen.
So ein bisschen lässt dann schon nach und kommt dann nachher wieder, ne? Das muss man schon auch sagen. Aber es ist schon krass. Also das hat ja hier tatsächlich fast so Open-Air-Festival-Charakter dann am Ende. Und habe tatsächlich auch gestern noch das ein oder andere Mal das Handy rausgezogen und habe noch mal spät noch mal einen Zieleinlauf mitgefilmt, weil ich gedacht habe so, boah. Wie sagt Till immer, der Kommentator, Kollege, wenn man nicht gewinnen kann, dann wird am besten Letzter oder hier kommt ganz hinten rein, weil dann wird's spektakulär.
Ja.
Also das sah sehr nach Spaß aus.
Ja, es war spektakulär. Alles über dieses Spektakel findet ihr natürlich auf trimark.de. Wir haben auch eine ganze Menge YouTube-Videos. Es kommt auch wieder, dürfen wir euch schon verraten, die beiden Rotklassiker. Du warst in der Wechselzone, Kollegin Julia war spätabends unterwegs und hat Menschen gefragt, wie war dein Tag? Ja, das ist immer sehr, sehr emotional. Ich habe auch noch einen sehr emotionalen Moment erlebt. Da gibt's noch eine Bildergalerie über den beschissensten Job, den du irgendwo im Orga-Team haben kannst oder im ganzen... guckt's euch an, kommt die Tage auf trimark.de. Ja, und würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf über die Challenge Rot 2026.
Absolut. Wir haben noch viel zu arbeiten. Wir müssen das aufarbeiten. Wir müssen eine Zeitschrift produzieren.
Genau, nämlich eine ganz besondere Zeitschrift. Unter dem Titel Going Long gibt es das erste Special dieses Jahres. Going Long heißt, All things Langdistanz.
Ja, alles, was man dazu wissen muss. Und wenn man muss auch gar nicht hier in der Schlange stehen. Es gibt auch andere Optionen. Man muss allerdings ein bisschen schnell sein. Oder vielleicht habt ihr euch auch schon entschieden und habt gesagt, ich bin ja schon angemeldet. Dann ist das eure Ausgabe, um euch richtig heiß zu machen.
Wir blicken natürlich
auf den schönsten Tag des kommenden Jahres.
Die drei großen Langdistanzen in Hamburg, Frankfurt und hier in Roth. Wir blicken voraus in die Zukunft. Was sind vielleicht mal etwas abwegigere Startoptionen? Wie könnt ihr euch vorbereiten? Ja, was müsst ihr in welchem Monat leisten, um im nächsten Jahr im Sommer richtig fit zu werden? Das findet ihr alles in der Triathlon Special, die am 22. Juli erscheint. Und ich glaube, den Link zur Bestellung, den packen wir auch noch in die Shownotes.
Macht
könnt
das
jetzt
mal.
Schon ordern. Und vielleicht noch ein Going Long T-Shirt dazu. Wir freuen uns da drauf. Wir machen erstmal jetzt hier, wir atmen einmal tief durch und dann geht es weiter. Danke für die großartige Begleitung durch dieses Wochenende der Challenge Road 2026. Bis nächste Woche.
Ciao.